Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick, heute bei mir sind
Johanna
und Moritz.
Wir sind heute nur zu dritt. Und Moritz hat richtig Bock. Moritz ist schon den ganzen Tag am Pöbeln. Also Johanna, ihr hättet dabei sein sollen, hat gerade ungefähr so 10 Minuten lang ihr Mikro eingestellt. Zuerst alleine, dann mit meiner Hilfe.
Versucht zu meditieren.
Ja.
Okay, das hat folgende Bewandtnis. Ich bin jetzt gerade mit dem Zug zurückgefahren nach Hannover. Und der war sehr stark gebucht. Es gab also wenig so Auswahlmöglichkeiten, wo ich mich hinsetzen kann.
EM-Spiel heute Abend.
Das kommt noch dazu, aber das war nicht der Grund, glaube ich.
Denn es waren keine Fußballfans.
Es waren keine Fußballfans. Die waren mindestens genauso laut. Es war so ein Junggesellenabschied.
Wundervoll.
Alle um mich rum.
Direkt Norderney-Vibes bekommen.
Ja, und ja, das passt ja vielleicht sogar zum Thema.
Ja, ja, wir reden heute auch über Norderney. Weil auf Norderney, das wissen viele nicht, spielt das schon auch eine Rolle.
Spielt auch eine Rolle. Die Kegelclubs, die sogenannten. Aber jetzt in dem Fall, die wollten einfach heiraten. Die wollte heiraten und hat ungefähr so 30 andere Frauen dabei gehabt. Die haben alle, kennt ihr das, wenn man so kurze in so kleinen Fläschchen dabei hat und dann aus irgendwelchen Gründen dann die ganze Zeit klopft damit auf so einem Tisch? Also ich habe ja versucht, mit allen Noise-Canceling-Methoden mich davon abzuschirmen, aber es war direkt um mich rum, sowohl hinter mir als auch vor mir, als auch neben mir. Alle waren einfach da dabei und haben die ganze Zeit dann so gemacht. Vielleicht kann man das hören. Ja, deswegen, also ich hoffe, man merkt es nicht zu stark, aber ich bin so ein bisschen heute gereizt.
Also ich merke es.
Ja,
Moritz fixiert mich hier gerade mit den Augen. Aber ich muss auch sagen, also wir sind alle so ein bisschen durch, weil es war echt sehr, sehr intensiv, sehr, sehr viele Projekte mit dem Orchester. Darüber werden wir heute auch ganz, ganz viel reden. Wir waren in der Elfi, wir waren auf Island und du bist gerade aus dem Zug aus.
Ja, wir waren in Schwetzingen und haben in einem wunderschönen Schwetzinger quasi Schlösschen, da gibt es ein, oder Schloss, da gibt es einen Mozartsaal, ein schöner Barocksaal. Und natürlich haben wir da Disco gespielt, weil sich das ja von selbst versteht. Nee, eigentlich, also, das ist der unwahrscheinlichste Ort, wo man überhaupt so quasi Clubmusik spielen könnte. Und ja, aber das hat dann irgendwie doch ganz schön funktioniert. Man konnte so kurz einen Schritt, dann war man in dem wunderschönen Schlossgarten in Schwetzingen und aber ja, um uns rum schönen Verzierungen barocker Art. Und dann haben wir am Abend um 21 Uhr direkt nach dem Deutschlandspiel haben wir
alle waren richtig gut drauf. Wir nehmen ein bisschen versetzt auf.
Ja, ja,
also
genau.
Deutschland ist raus, aber das wissen jetzt alle Leute.
Das die wissen alle schon.
Keine Spoiler mehr.
Ja, keine Spoiler mehr. Aber also das war auf jeden Fall schwierig, sich dann direkt in so Partylaune zu kriegen. Aber es musste dann gehen und es war tatsächlich die beste Medizin. Alle waren so voll enttäuscht und dann sind wir auf die Bühne gegangen und dann nach dem Konzert waren alle euphorisch und gut drauf. Also
jetzt erst recht.
Jetzt, Fußball spielte dann irgendwie keine Rolle mehr. Komisch.
Wurde gedanced?
Im
Barocksaal? Ja, also es war, wir wollten, normalerweise spielen wir das ja so richtig verstärkt und ziemlich laut. In dem Barocksaal, weil das sowieso relativ überakustisch ist, haben wir uns dafür entschieden, so eine leichte Unplugged-Version zu machen. Und deswegen war auch bestuhlt. Es gab zwar auch Orte zum Tanzen, die auch dann peu à peu mehr und mehr genutzt worden sind. Aber ja, es gab auch einige Leute, die gesessen haben.
Hast du schon gesagt, in welchem Rahmen das war? Oder, also war das Festival? Oder?
Das war ein Festival, das eigentlich in Mannheim normalerweise ist. Muss kurz nachgucken, wie es genau heißt, weil ja, das Festival heißt natürlich Mannheimer Sommer. Ja, und es war eine von vielen Veranstaltungen. Ja, wir hatten Gott sei Dank das Glück, dass Deutschland das frühe Spiel genommen hatte und nicht.
Ja, wieso? Sonst hättet ihr um 23 Uhr spielen können. Das wäre doch viel besser. Mit Disco. Oder fürs Publikum nicht.
Also ich glaube, Frankreich war gestern dann auch erst irgendwie so 12:30 wirklich fertig.
Ja, meine.
Nee, halb 12.
Ich hab mich entschlossen, dieses Jahr die EM nicht zu verfolgen und es hat richtig, richtig lange funktioniert, als ich nicht zu Hause war und jetzt, wo ich zu Hause bin, zwingt mich meine Freundin, die Spiele zu gucken. Mhm. Also beim Deutschlandspiel war ich einfach nicht da, das hat gerade geklappt und dann bin ich nach Hause gekommen und dann musste ich das Frankreich gegen Portugal-Spiel gucken.
Warst du für Frankreich?
Es war mir total egal.
Krass.
Ja, also vielleicht ist es eine ganz gute Überleitung, weil das die EM zieht sich ja schon jetzt ein bisschen und während einiger Spiele der WM, unter anderem auch
EM
der Gruppe, Entschuldigung, EM, ja, man merkt schon, wir sind hier richtig sowohl gut informiert als auch richtig dabei, waren wir auf Island und haben da ein ganz tolles Festival mit einigen Konzerten gespielt und da muss ich auch sagen, EM war wirklich so von vielen Themen vielleicht das Sechste so.
Maximal. Ja. Aber es war schon auch ganz cool, weil wir hatten in unserer Unterkunft hatten wir so einen Aufenthaltsraum, wo alle mal zusammen saßen und gegessen haben. Und da lief das eigentlich einfach die ganze Zeit immer, wenn man vorbeigelaufen ist. Und es war schon so ein Vibe, der irgendwie ganz cool war.
Also es ist irgendwie komisch, weil ich habe in diesem Aufenthaltsraum quasi gar keine Zeit verbracht. Also was zum einen daran liegt, weil ich fast keine Zeit hatte, aber irgendwie auch, weil ich keinen Bock hatte, Fußball zu gucken. Irgendwie war das, also oh, es war nicht mein
Das habe ich mir tatsächlich, als ich da war, also jetzt nochmal ganz, wir waren auf Ísafjörður, also das in Ísafjörður, das ist ein…
Das ist aber schön gesagt, Moritz.
Ja, ein Ort ganz an der nordwestlichen Spitze von Island.
300 Kilometer von Grönland entfernt. So.
Oh, das
kleiner Hopper.
Das ist ein guter, ja, das ist gut to know, weil es ist wirklich mitten im Ozean ja sowieso Island, ungefähr so zwischen Nordamerika und Europa, so da, genau in der Mitte. Und ja, da hat man sich wirklich den Naturgewalten ausgesetzt gefühlt. Und wir hatten das große Glück, da eingeladen zu sein, Ensemble in Residency zu sein. Und da in Ísafjörður ungefähr eine Woche?
Ja, so 8 Tage waren wir auf Island, so mit Reisetagen. Also Woche dort trifft schon und zwar unfassbar. Also unfassbar anstrengend, aber unfassbar toll auch, ehrlich gesagt.
Und wir haben richtig viele Konzerte gespielt. Ich glaube, also mit so Mittagskonzerten und so bestimmt 6.
Ja?
Ja.
Ich hab sie letztens gezählt und habe mich verzählt.
Also wir drei haben alleine schon 4 gespielt.
Ja. Und dann war noch das Eröffnungskonzert und
5?
Goran?
Goran, 6.
Das war's.
Das waren 6. Okay. Noch und noch viele weitere in unseren Köpfen.
Hat sich mehr angefühlt. Ach, aber Goran hat noch bei dem Essensdings gespielt.
Ja, stimmt, 7.
Das gehört aber nicht zum Festival.
Nee, das gehört nicht so. Doch, das gehört zum Festival
schon.
Das war so cool, müssen wir unbedingt davon erzählen. Das war das Begleitprogramm von diesem Festival, war ja schon der Wahnsinn.
War
also,
auch ein Festival für
das
sich
Das war
eigentlich.
Auch schon ein Festival für sich. Also es gab ganz tolle Konzerte, irgendwie so im Schnitt 1 bis 2 Konzerte pro Tag.
Es gab jeden Tag 2 Konzerte.
Es gab jeden Tag
ein
Konzerte.
Mittagskonzert und ein Abendkonzert.
Mhm. Okay. 2 Konzerte pro Tag und irgendwie so ein Freizeitprogramm. Ich habe es nicht bis zum Ende 100%ig verstanden, aber das war halt so cool, weil wir da halt dann auch daran teilnehmen konnten und es hat dafür gesorgt, dass wir halt alle möglichen tollen Dinge erleben konnten, sehen konnten. Wir sind mit dem Boot rausgefahren und halt eben meine Lieblingsveranstaltung war dieses Secret Dinner oder nee, Dinner Extravaganza oder so.
Dinner Extravaganza, ja. Das kündigt, das war unser freier Tag am Freitag. Da war schon von uns geplant, okay, wir machen auf keinen Fall irgendwas musikalisch, sondern das muss der Tag sein, wo wir ein bisschen was auch von Island einfach sehen können. Weil ich meine, wenn man an so einen tollen Ort fährt und da die ganze Zeit nur probt und nur Konzerte spielt, ist auch ein bisschen schade. Und
Bisschen, ja.
Und unser wunderbarer Gastgeber Greipur hat uns irgendwie da, im Vorfeld dann so gesagt, ja, also da lädt er so 2 Köche aus Reykjavik ein. Die werden dann irgendwie da kochen und da muss man sich irgendwie anmelden. Und das war erstmal so eine Randnotiz und dann haben irgendwie alle davon Wind gekriegt und ich glaube, manche mussten so halb gezwungen werden, auch mitzumachen. Ich weiß, also
das
hier auch am
Tisch. Er hat es Misha und mir erzählt und, und wir haben uns angeguckt und wir wussten halt auch nicht genau, was wir an unserem freien Tag machen sollten. Und wir sind da 2 so Schleckermäulchen, würde ich mal sagen. Das war, also für uns war es eine ganz einfache Entscheidung. Dann haben wir noch ein paar andere Leute überredet.
Also bei mir war es auch noch einfach, weil Misha hat es auf jeden Fall gut verkauft.
Ja, aber bei mir waren es ja so Vernunftsgründe, dass eigentlich halt viel zu viel zu tun war und viel zu viel los war und ich dachte, oh, ich kann mir das nicht erlauben, aber
dann hast du die Vernunft links liegen lassen.
Ja.
Ja, das waren eben die 2, was mich so erstmal gecatcht hat.
Wir müssen erzählen, was da überhaupt passiert ist. Also es war so angekündigt, dass an einem geheimen Ort irgendwo so ein Essen stattfindet. Also erstmal gar nicht so.
Das war alles, was wir wussten.
Das war alles, was wir wussten.
Was ich halt gerade sagen wollte, dass es die Köche vom Lieblingsrestaurant von Greipur sind. Mhm. Und
aus Reykjavik. Die wurden ja extra hergefahren. Das ist ja auch nur so eine 8-Stunden-Fahrt oder so.
Ja, und ich hatte vollstes Vertrauen in Greipur und seine kulinarischen.
Ja, das
Hatte
sich schon angekündigt, schon an den vorigen Tagen. sagen, wo wir auch mal in so einem unglaublichen Fischrestaurant eingeladen waren. Ja, das war so toll. Und dann.
Das war schon fast nicht mehr zu toppen.
Das war nicht mehr zu toppen eigentlich. Und dann, genau, dann gab es noch diese Extravaganza. Und das fing dann so an, wir wurden in einen Bus geladen und wussten nicht genau, wo es hingeht. Dann hat eine, eigentlich eine Freundin von Greipo, die auch immer zu diesem Festival kommt und auch da aus Isafjordur, die ist da aufgewachsen. Und die hat sich sozusagen zur Tourguide aufgeschwungen. Und
ja, Greipo hat ihr gesagt, sie soll das machen.
Ja, okay.
Sie wollte eigentlich, okay. Aber dann fand sie es richtig cool und sie hat es auch toll gemacht.
Sie hat es richtig toll gemacht und wir sind dann irgendwie erstmal zu so einem Skiresort quasi gefahren oder so.
Ja, das in Isafjordur. Also diese ganzen Westfjorde sind wohl auch so für Skifahren bekannt und dieser Fjorde ist so die wichtigste Langlaufgegend in Island.
Richtig, ja. Und ja, es gibt aber noch eine andere und das war irgendwie, ja. Also die Isländer
sind... das waren eher so Langlaufloipen und irgendwohin dann mal einen Skilift gesehen, aber ich glaube, es war eher Langläufer.
Ja.
Ist ja auch egal.
Ja, so Cross-Skiing haben die das doch genannt.
Cross-Country-Skiing.
Cross-Country, das ist Langlauf.
Das ist Langlauf, okay. Mhm. Und da war natürlich, vielleicht für die, die noch nicht auf Island waren, es gibt da in den Bergen immer Schnee eigentlich, selbst im Juni, im Hochsommer, wo die Sonne nicht untergeht.
Ja, Hochsommer ist übrigens sehr witzig. Also ich glaube, das Wärmste, was wir hatten, waren 11 Grad.
Ja.
Und Greipur, der Isländer, der ist an diesem Tag in kurzer Hose rumgelaufen.
Ja.
Und ich habe selten eine so kurze Hose gesehen. Ja. Ich hatte an dem Tag eine Jacke an.
Ja, wir hatten alle so 3 Schichten immer übereinander, weil es war super windig und eigentlich nicht wirklich warm. Aber die Sonne schien dann trotzdem so, als wäre es Hochsommer. Es war eine absurde Situation und ist auch nicht untergegangen. Also es ist die ganze Zeit am Himmel geblieben. Naja, und wir sind dann zu diesem Skiresort gefahren. Da lag dann noch so ein bisschen Schneemann, also konnte sich so ein bisschen was vorstellen. Und genau, da konnte man so ins Tal blicken und wurde uns so ein bisschen erzählt, was alles wie zusammenhängt. Also unser Guide war ganz toll. Und von da ging es dann wieder irgendwie zurück nach Isafjordur und in so ein, was war das?
Eine alte Halle, in der früher die Fischernetze geflickt wurden und gelagert wurden. Also so
jetzt
eine Fischereihalle.
Sind da ganz viele KünstlerInnen, oder?
Ja, ich war total geflasht.
Coworking Space und Ateliers und alles Mögliche.
Werkstatt,
so irgendwie so 30
Schreiner.
Stück oder so.
Ja, ja, so kleine Abschnitte jeweils in dieser Halle im ersten Stock.
Mega cooler Ort.
Richtig cool aus, ja.
Mhm. Alles, ja, von außen sah es ein bisschen unscheinbar aus, ehrlich gesagt.
Extrem unscheinbar.
Ja, eher so nach so einer leerstehenden Fabrik. Ja.
Also, aber so sah, finde ich, alles da so ein bisschen aus.
Ja.
Ein ganz kleines bisschen.
Okay. Mhm. Okay. Gut, dass du dich jetzt hier geoutet hast. Die deutsche Ordentlichkeit bewertet, was dann Island
ist. Ja, schön ist davor, also finde ich, jetzt sind die Bauten jetzt nicht so. Es gibt so ganz süße kleine Häuschen, die aber schon,
ja.
Also,
ja, aber die meisten sind, also viel so Wellblech-Fassaden.
Ja, um halt
und so.
Sich vor dem Klima irgendwie
ja, das
ich mir dann
da auch,
überhaupt
damit habe ich es mir dann auch. Und viele Häuser, die halt so richtig runtergekommen und unbewohnt aussahen, aber es nicht waren und von innen wahrscheinlich ganz normal.
Ich glaube, die Witterung
normal,
einfach, sozusagen,
genau.
Tut
so habe ich es für mich irgendwie
genau,
gerettet.
Na, in jedem Fall saß mir dann in einem wunderschönen so Art Wintergarten, hatte ich das Gefühl. Oder das war,
ja, mit Blick auf den Fjord und auf die Berge.
Und da haben diese beiden Köche, von denen wir nachher erfahren haben, dass sie eigentlich Sterneköche sind, ja?
Ehemal, die haben ihr Restaurant zugemacht in Reykjavik.
Ach krass. Also
jetzt sind sie nur noch, weiß ich nicht, so wie sie da am Grill
Leben.
Standen, am Bier trinken, ich weiß
okay.
es nicht.
Ja, und auf jeden Fall haben die da dann eben draußen auf so einem Grill für uns, also... ein unglaubliches Essen kredenzt und auch sehr viel Wein ausgeschenkt. Generell wurde ordentlich auch getrunken. Also wir natürlich nicht, weil wir hatten auch zu spielen und so.
Ja, an dem Tag nicht, aber trotzdem natürlich. Aber was ich halt so toll fand, waren halt die Produkte, die sie verwendet haben. Es war auch vorher so, dass sie gesagt, dass sie lokale Produkte nehmen und so war es auch. Also ganz toller Lachs aus dem Fjord, Seezunge. Nee, doch, Seezunge. Auch aus Island, tolle Salate, die sie aus Reykjavik mitgebracht haben. Dann sind sie irgendwo am Straßenrand, haben sie angehalten, um sich wilden Rhabarber zu pflücken für den Nachtisch und solche Sachen.
Das ach krass, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Doch, haben sie gesagt. Und sie haben sind extra einen Umweg gefahren, um den Rhabarber zu pflücken und sind dann nach Isafjordur gekommen, um dann festzustellen, dass er hier halt überall wächst. Und zwar war wirklich so, überall wächst da der Rhabarber wild. Schöner,
einzige
als
Obst.
Man sich's vorstellen
kann. Ist das überhaupt
kann.
Obst? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall sonst.
Ja, da haben sie.
Sonst wächst auf jeden Fall nicht
genau.
So viel.
Apropos Musikpodcast, zu diesem Essen gab es auch immer wieder musikalische Beiträge. Eine isländische Cellistin, Seon, hat ganz toll Bach gespielt, Bach-Suiten. Und unser Ensemblemitglied Goran hat mit ihr dann auch zusammen gespielt. Und genau, das hat sozusagen immer so die Gänge unterbrochen. Das war natürlich auch total Deluxe und hat dem Namen Extravaganza auf jeden Fall alle Ehre gemacht.
Ja, allein wie es da aussah. Wir sind da reingekommen in diesen Saal und da waren zwei wunderschöne Tafeln gedeckt in diesem Wintergarten mit dem Blick nach draußen. Und also ich war von Anfang an sehr, sehr hyped.
Ja, ja. Nee, das war ein wirklich sehr schöner Tag.
Aber jetzt müssen wir mal ein bisschen zu dem
musikalischen Teil kommen, ne? Ja. Ja, das stimmt.
Reden wir jetzt über die singende Köchin? Oder?
Die singende Köchin?
Ja, Fischrestaurant.
Nein, okay, gut, das reden wir mal später, weil Fischrestaurant kommt am Schluss.
Okay.
Also es waren super viele neben uns, wir waren Ensemble in Residency, waren aber noch ganz viele andere Künstler und Künstlerinnen da, einige aus Amerika und auch viele Komponisten und Komponistinnen auch, nee, nur Komponisten. Oder?
Ja, also es wurden auch isländische Komponistinnen gespielt, aber die waren nicht da.
Ah ja, aber so ein bisschen Schwerpunkt auf jeden Fall auch auf neue Kompositionen und irgendwie ist das, glaube ich, auch so vom Ort, da kommen ganz oft Leute hin, um da so, keine Ahnung, sich 3 Monate neue Musik für sich zu schreiben und inspirieren zu lassen von dem Ort. Und das merkt man auf jeden Fall, dass da irgendwie so ein ganz spezieller Vibe ist.
Ja, das ist ja auch das Spannende an Island, ist, dass es so zwischen den Kontinenten liegt. Es ist eigentlich ja, es ist fast genauso weit nach Berlin mit dem Flugzeug wie nach New York mit dem Flugzeug.
Ja.
Das heißt, genau so war dieses Festival auch. Also wir kamen aus Deutschland und ganz viele andere KünstlerInnen aus den USA und ich fand diesen USA-Vibe noch, diese das ist ja super, ultra interessante Musikszene. Mhm. Wir spielen sau viel amerikanische KomponistInnen und ja, dass da jetzt so viele aus New York und Los Angeles da waren, fand ich halt toll. Und
ja, unter anderem eben Alice Ludwig Leone, also der, ich habe es wahrscheinlich ganz schlecht ausgesprochen, aber sein Vorname, aber
amerikanischer Ausdruck.
Ja, ja. Leone, aber der, mit dem haben wir sozusagen ein ganzes Konzert zusammengestaltet im Streichquartett und noch mit einer Sängerin Eliza. Ja, und ganz tolle Musik kennengelernt auch über dieses Festival.
Aber die beiden sind auch toll, ne?
Ja.
Muss ich sagen. Ich habe ihn ja verflucht bis zum geht nicht mehr, als ich sein
sauschweres
Stück da geübt habe.
Ja.
Es war richtig geil und dann komme ich in die erste Probe und hab mir wirklich so die letzten 2 Wochen damit versaut, weil ich halt wirklich so viel dieses Zeugs geübt habe und man weiß ja auch nie, wie so ein Komponist dann ist, weil ich finde, die Anspannung ist ja nochmal eine ganz andere, wenn du das Stück spielst und dann weißt du, der Komponist kommt und da ist es ja noch schlimmer, weil er hat ja mitgespielt, das heißt, der Komponist kommt in die erste Probe.
Mhm.
So, und dann mache ich die Tür auf und er war ultra nett. Er war einfach so nett. Das zweite, was er mir gesagt hat, nachdem er Hallo gesagt hat, war so, Yannick, ich muss mich übrigens entschuldigen für diese Bratschenstimme. Ich weiß, es ist viel zu schwer. Der Bratscher vom Attacker-Quartett, mit dem wir es aufgenommen hatten, hat sich auch nur beschwert. Also ja, falls du dir Sorgen machst, we're chill.
ja, es war großartig. Also es war ein Stück für Klavier, Sopran und Streichquartett, aber eben auch noch Einspieler.
Synthesizer auch.
Synthesizer, Einspieler, genau. Und
die Sängerin hat immer so Harmonize-Effekte auf ihrer Stimme gehabt oder so. Das war irgendwie.
Also manchmal hat man dann 2 Elizas gehört.
Ich glaube,
mehr.
Oder mehr.
Einen ganzen kleinen Chor. Wer davon noch ein bisschen mehr hören will, wir haben ja immer so unsere Liste der Lieblingsstücke.
Ja, die haben wir jetzt in der zweiten Folge, deswegen
in der zweiten
kannst du es euch nochmal erklären.
Kann ich es nochmal erklären, genau. Und wir guckt mal in unsere Liste rein, da werden jetzt 3 Nummern draufstehen, 3 neue Stücke und wir haben, um den Alice zu ehren, die Aufnahme mit Eliza und dem Attacker-Quartett reingenommen und zwar 3 Nummern, die uns besonders gut gefallen haben.
Und welche sind es denn, Moritz? Ich weiß es noch gar nicht.
Du weißt es noch gar nicht?
Nee, ich hab gesehen, du hast in die Gruppe geschrieben, aber ich habe es nicht gelesen.
Also es sind im Grunde 2 Stücke, die miteinander kombiniert sind. Das erste Stück heißt False We Hope und das ist so eine Liedersammlung, die in der Corona-Zeit, glaube ich, entstanden ist. Und dann gibt es noch das Streichquartett. Und die Nummern, die wir ausgesucht haben, ist Unblessing, dann der zweite Satz aus dem Streichquartett und dann How to Resurrect a Loved One's Voice. Das sind die drei Titel und die sind sehr cool. Gerne mal reinhören.
Du hast die schwere Bratschennummer gar nicht reingenommen.
Also alle Stücke sind ja schwere Bratschennummern. Also ich würde schon sagen, dass das eine schwere Bratschennummer ist.
Na gut.
Also du musst auf jeden Fall auch deine typische Bratschenfigur da die ganze Zeit spielen.
Ja, okay, gut, dann ist okay. Also wäre glaube ich, nicht mein Lieblingsstück geworden, obwohl es schon cool war.
Eigentlich. Ja, ja.
Also schon.
Was wir übrigens auch noch unbedingt ja erwähnen müssen, ist, wie wir da überhaupt hingekommen sind, oder?
Nach Island.
Also ja, wie die Einladung zustande kam und...
Und wie wir fast nicht dorthin gekommen wären übrigens auch.
Ja, das auch. Ja, okay, ich glaube, diese Folge wird endlos. Wir könnten so viele
Aber
Stunden...
Aber ich könnte so lange über Island sprechen. Ich muss auch sagen, ich war so krass geflasht. Ich wollte in meinem Leben nie nach Island. Also es war so ein Reiseziel, wo ich jetzt gesagt habe, so ja, also wenn es jetzt passiert, dann wehre ich mich nicht. Aber für ganz viele Leute ist ja so ein Traumziel.
Das, ja, genau das Reiseziel, ne?
Und unbedingt, ich will da, also ich wollte da immer hin.
Ja, und für mich war es halt eher so, oh, können wir nicht irgendwo hinfahren? Können wir so ein Festival fahren, wo es warm ist? Ja, genau. Also es liegt da immerhin schon mal am Meer, das ist schon mal gut, aber schwimmen gehen war ziemlich klar.
Geht
dass
nicht,
das, ja. Also ich hatte lange Unterhosen und Winterjacke mit. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich jetzt unbedingt wieder hin will.
Ja,
Es war so toll. Also es war die Natur und die ganzen Landschaften, und so, das hat mir alles auf dem Schirm. Aber wie toll sind denn bitte die Isländer?
Ja.
Was für eine tolle Kultur, was für tolle Menschen da. Mhm.
Ja, das ist so eine Community um dieses Festival rum. Oder eigentlich das Festival an sich ist so eine Gruppe von so vielen wahnsinnig tollen Menschen. Zum Beispiel nämlich, jetzt müssen wir es auch sagen, Herdis, die Sängerin, über die wir da hingekommen sind. Weil mit der haben wir, wann denn gespielt?
Oh, vor Ewigkeiten.
Ewig lang her. Wir haben mit der Folksongs von Berriot gespielt. Da war ich selber nicht dabei bei den Kasseler Musiktagen.
Das ist bestimmt schon sechs, sieben, acht Jahre. Volkslieder
und,
auch.
Ja, genau. Und dann irgendwann war sie mal auf unserem Festival auf Norderney. Seasons Festival.
Ich finde, da ist so, also ich fand, sie hat ein ganz, ganz tolles Konzert gemacht mit so, also so Opernarien zusammen mit Sascha, unserem Pianisten. Und es war schon richtig toll. Und da gab es so einen, eigentlich so einen meiner Lieblings-Norderney-Momente, weil ich liebe ja unser Publikum auf Norderney, aber manchmal hasse ich es auch, weil da auch wirklich manchmal sehr spezielle Leute sind und diese, wenn man so im Urlaubsmodus ist, ist man, glaube ich, auch ein bisschen anders drauf. Und da kam ein Pärchen, älteres Pärchen, kam so 20 Minuten zu spät ins Konzert, also wirklich, wirklich viel zu spät. Es war schon die vierte Nummer, gehen dann rein und setzen sich in die zweite Reihe, aber so, dass sie nicht zweite Reihe links so beim Eingang, sondern zweite Reihe rechts auf der Seite, dass man halt vor der Bühne auch nochmal vorbei muss. Mhm. Das hat schon ewig gedauert, haben sie gemacht zwischen zwei Nummern, war gerade so noch okay, während Herdis eine Ansage gemacht hat. Und dann wäre sie eigentlich bereit gewesen, die nächste Nummer zu singen. Steht sie nochmal auf, parkt den Rollator um, zieht sich ihre Jacke aus. Ich wusste nicht, dass jemand sich so lange eine Jacke ausziehen kann. Es hat ewig gedauert, war unfassbar laut. Im ganzen Saal hat sie so eine Stimmung breit gemacht. Also
leichte Aggression. Wie bei mir heute bei der Zugfahrt.
Ja, ungefähr so war ich dann auch drauf. Und Herdis hat den Satz gesagt, der wirklich einfach perfekt war, weil ich jetzt in dem Moment auf der Bühne hätte ich nicht so eine Ruhe haben können. Herdis sagt so, in der charmanten isländischen Art so, wir haben doch keine Eile. Das war alles, was sie gesagt hat. Alle lachen, die Situation löst sich auf. Die beiden haben es nicht verstanden, worum es ging. Die haben es einfach nicht gecheckt. Aber im Saal hat sich irgendwie alles entspannt. Wir haben gewartet, bis sie fertig waren.
Das passt auch zu diesem Begriff, der da die ganze Zeit gesagt wurde. Ich kann den immer noch nicht.
Fettarettast.
Genau. Das heißt, es wird schon alles irgendwie gut werden.
Ja, also und das ist in der Kultur scheinbar sehr verankert, also zumindest die Leute, die wir da getroffen haben, die haben irgendwie alles möglich gemacht, die haben, also sozusagen dieses Prinzip funktioniert nur, wenn so ein Kollektiv das total lebt und sozusagen, wenn einer die Tischdecke vergessen hat, dann bringt der Nächste zwei Tische mit und irgendwie noch, weiß ich nicht, also es ist irgendwie ein Zusammenhelfen und zusammen irgendwie so empathisch aufeinander eingehen, was sehr besonders war.
Ja, und das Konzert mit Herdis, das war auch sehr besonders. Wir haben die Winterreise mit ihr dort gespielt. Sie hat gesungen.
Das stimmt nicht. In der letzten Nummer summen wir alle.
Ja, stimmt.
Insofern, wir haben alle die Winterreise gesungen.
Und sie war total glücklich, als wir das gemacht haben, weil sie dann irgendwie so, ah, das ist so schön. Also jetzt singt ihr auch endlich, ja.
Das war auch ein starker Moment, finde ich so. Mhm. Die allerletzte Nummer beim Leiermann, letzten Sekunden. Sie spielt keiner mehr, sondern nur noch Gesang.
Und es ist irgendwie, also ich finde, man hat total gemerkt, dass ganz Isafjordur irgendwie Herdis auch kennt, weil sie da so eine, ich glaube aus ihrer Familie, der Großvater oder so, Urgroßvater.
Die Großeltern, ja.
Die haben die erste Musikschule dort gegründet und das ist sogar, obwohl das so am nördlichsten Zipfel von Island ist, ist es die erste Musikschule überhaupt auf Island gewesen, oder?
Ach echt?
Ich glaube schon.
Toll.
Und irgendwie auch ein Buchladen, also die waren irgendwie kulturell, haben die da, glaube ich, das Leben so total bereichert und das merkt man, finde ich, dass das…
Ja, und es ist ja unglaublich, was für Früchte, also sozusagen das getragen hat. Es gibt so viele kreative Menschen, die aus Island kommen, also irgendwie von Björk über Komponistinnen und Komponisten.
Auch ganz viele klassische Musiker, ne? Ja. Dafür, dass irgendwie Island nur, weiß nicht, so 300.000 plus 350.000 Einwohner hat.
Ich meine, Heimatstadt Bonn,
viele,
ja, das ist krass.
Genau, du bist der einzige Musiker aus Bonn, den ich kenne, glaube ich. Und ich kenne 10 Musiker aus Island, also persönlich. Und dann noch Bekannte und nochmal viel mehr.
Ja, nee, das ist unglaublich. Und also man merkt aber auch, woher das kommt, weil sagen, wenn du nicht was machst, dann gibt's halt nichts. Also sozusagen, es gibt nicht diese Form von Konkurrenzdruck, wie vielleicht so in Berlin oder so, wenn dann noch eine Komponistin und noch ein Ensemble aus dem Boden wie ein Pilz sprießt, dann denkt sich jeder so, ja, okay, vielleicht machen die mein Publikum eher so abtrünnig. In Island, du musst das Publikum überhaupt schaffen. Du musst es überhaupt irgendwie möglich machen, dass Kultur stattfindet, sonst findet einfach nichts statt. So haben die Isländer und Isländerinnen das selber erklärt. Und also dieser irgendwie so Schaffensdrang, den spürt man wirklich in der ganzen Gesellschaft.
Ja, auch interessant fand ich, was die eine isländische Abgeordnete gesagt hat bei irgendeiner Rede nach einem Konzert. Meinte sie ja, dass Island 2 oder 3% seines Bruttoinlandsprodukt in Kultur und Sportförderung steckt.
Ja.
Was ja wirklich wahnsinnig viel ist. Also
das war die Kulturministerin.
Die Kulturministerin, ja, okay, gut, ja, dann wird sie wohl wissen, wovon sie erzählt. Und wie ihr schon sagt, das merkt man, das zieht sich. Also wir waren natürlich so ein bisschen in einer Musikerbubble unterwegs, aber nicht nur. Und was die, also wie toll die da alle singen konnten. Also die Isländer singen sehr gerne und sehr oft und ständig.
Am letzten Abend haben wir das wirklich exerziert bekommen, ja.
Ja, und dann Haldur mit dem Akkordeon, die begleitet, muss ich sagen, fand ich auch wahnsinnig. Und dann, aber teilweise einfach alle Isländer, die dann mit bei diesem Begleitprogramm waren, dann so vierstimmige Choräle von irgendwelchen isländischen Liedern oder vom Lied von Isafjörður gesungen haben und einfach wunderschön,
ja,
alle.
Ja, das war toll.
Also ich wollte da gar nicht mehr mitsingen, weil ich dachte, ich mach das kaputt. Also das ist
aber die wollten, dass wir alle mitsingen.
Ja, die wollten,
dass
wir alle
mitsingen.
Die haben
extra so ein Liederbuch erstellt mit allen Texten, dass wir da alle mitsingen können. Das war,
und es waren so 50 Lieder. Also es war wirklich krass. Ich war ein bisschen überfordert.
Aber
noch,
die haben sich
überfordert.
Mühe gegeben, dass da auch. Also es war zum Beispiel so ein bisschen Frieden von Nicole dabei.
Und 99 Luftballons. Halt,
99 Luftballons, ja. Werde niemals den Blick vergessen von der deutsche Botschafterin Reykjavik war da, wie sie mich angeguckt hat, als ich dann bei ein bisschen Frieden einmal richtig losgelegt habe.
Bisschen konsterniert.
Extrem verstört.
Ist der Yannick nicht ein klassischer Musiker?
Ja, das war, da hatte ich einen Moment, das war einfach toll. Aber auf der Bootsfahrt zurück. Also so,
ja,
so.
Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang über Island erzählen, aber ich glaube, wir müssen so einen kleinen Punkt finden. Wir können nochmal mit dem Fischrestaurant und der,
ja.
Bitte, Jan.
Weil das hat auch was mit
Bühne
Gesang zu tun.
Deine, ja.
Wir waren am zweiten Abend in einem Fischrestaurant, was ich vorher schon ausgeguckt habe, wo ich gesagt habe, so da müssen wir unbedingt essen gehen. Wo wurden wir am dritten Abend dann eingeladen? Genau in dieses Restaurant. Das heißt, man musste sich gar nicht drum kümmern, was auch sehr schwer geworden wäre, weil dieses Restaurant liegt in einem der ältesten Gebäude Islands, wenn nicht sogar das älteste Gebäude Islands und ist immer für so 3 Monate im Voraus ausgebucht. Das heißt, wir hätten da wahrscheinlich gar nicht hingekonnt.
Wusste ich gar nicht.
Wusstest du gar nicht, aber ergibt Sinn, oder? Wenn, nachdem
du
dort warst. Und die machen so Fischbuffet, einfach 5 Gerichte mit Fisch.
Mehr noch.
Oder, ja, noch mehr. Auf so großen Pfannen, unfassbar tolle Fischqualität,
so
tolle Vorspeisen. Alle im Vorfeld, also eine Fischsuppe als Vorspeise und zwar so richtig witzig, weil alle aus Isafjörður haben gesagt so, esst nicht so viel Suppe. Fallt nicht darauf rein, ganz viel Suppe zu essen.
Weil die war so lecker.
Ja, und wir haben dann, weil wir haben ja eben alle gefragt, so, stimmt denn was mit der Suppe nicht so? Die haben gesagt so, nein, die Fischsuppe ist fantastisch, aber das, was danach kommt, ist noch besser.
Ja, ja.
Ja, aber es war auch allein schon so cool, wie wir da reingekommen sind. Also es war wie immer eigentlich nach dem Konzert halt irgendwie erst abends um 10 oder so. Das Restaurant war eigentlich vorher, glaube ich, auch schon mal komplett ausgebucht.
War aber nicht schlimm, weil es war ja noch hell.
Das sowieso. Aber wir sind dann erstmal ins Dach und unter den Dachstuhl. Es war eigentlich viel zu klein für uns alle. Aber erstmal alle mit Sekt angestoßen und ja, es war sehr cool, bevor es dann überhaupt losging. Und dann war das ganze Restaurant leer und nur wir haben dieses geile Essen noch
und dieses bekommen. Restaurant war so wunderschön auch, muss man sagen. Also so unfassbar urig. Ja, und
was kam dann am Ende?
Das Highlight war, als wir alle mit Essen fertig waren, haben sie die Köchin von dem Restaurant, die Chefin oder keine Ahnung.
Nee, die Tochter vom Chef.
Die Tochter vom Chef, okay, die aber da eben gekocht hat, nochmal vorgestellt, die sie irgendwie auch kannten und haben sie irgendwie dazu gebracht, uns ein Lied vorzusingen. Und Haldur, ein
Komponist, der da ganz tolle Sachen, auch mit dem wir auch zusammengearbeitet haben, genau. Ja.
Hat sie begleitet und ich war schockverliebt, Leute. Sofort. Ich habe
so schön gesungen.
Ich hab ja nichts erwartet und wie das dann so ist, und wir waren ja erst ein paar Tage in Island. Am Ende der Tour hätte ich auf jeden Fall schon gedacht, okay, das wird jetzt toll, aber so dachte ich mir, also ist man sicher nicht sicher, es könnte ja auch richtig.
Ja, es könnte so peinlich werden. Ja, könnte
richtig peinlich werden. So ein Typ mit Akkordeon und da die Köchin singt, möchte da jetzt noch ein Lied singen und denkt sich so, oh, weiß ich nicht.
Der Abend war so schön, warum jetzt kaputt?
Aber mit dem ersten Ton war ich schockverliebt. Ich habe mein gesamtes Leben mit ihr in diesem Fischrestaurant vorbeiziehen sehen in dem Moment. Es war unglaublich.
Hast du schon deiner Freundin erzählt?
Ja, habe ich erzählt. Ich meine das ja nicht ganz ernst.
Nicht ganz.
Also das muss ich sagen, war tatsächlich mein Highlight-Moment, weil das weiß ich nicht. Das hatte so schön zusammengefasst, worum es da ging.
Es haben ja dann auch alle wieder eingestimmt und mitgesungen. Also es war dann auch irgendwie das Ende in dem Fischrestaurant wieder, dass alle sich eigentlich in den Armen lagen und gemeinsam gesungen haben. So einfach herrlich.
Ja, so eine tolle Gemeinschaft. Ja, und nach Island waren wir in Hamburg. Und zwar ja. Ganz zwar ohne Pause, direkt danach. Mein Gott.
Ich muss gestehen, ich bin fremdgegangen, ich hatte ein anderes Projekt und deswegen hatte ich einen Tag mehr Pause zwischen Island und dem Projekt, aber ich habe euch…
Das wusste ich gar nicht, weil ich habe nämlich auch ganz viel an dich gedacht, weil wir haben uns auch gar nicht richtig verabschieden können, am Flughafen haben wir uns ein bisschen verloren, weil ich mich gefragt habe, so ist es bei dir auch so schlimm oder hast du einen Tag Pause oder hast du
einen Tag Pause? Ich hatte einen Tag Pause, ja, der hat aber auch nicht so richtig geholfen. Ich habe dann anderen Leuten, die das Projekt gespielt haben, vom Orchester, die nicht in Island waren, habe ich geschrieben, so und, wie ist es? Und ich habe so die Antwort zurückgekriegt, ja, die Leute aus Island, die sehen schon so ein bisschen betröppelt, so ein bisschen tot aus, also bei der ersten Probe.
So haben wir uns auch echt gefühlt. Also wir sind über Nacht geflogen und den Tag vorher schon den ganzen Tag gereist mit dem Bus.
Und die Nacht vorher war halt letzter Abend und es wurde auch wirklich nicht viel geschlafen.
Nee,
gar nicht. und auf jeden Fall sind wir da angekommen und hatten quasi direkt Probe. Ich glaube, wir sind morgens um 10 waren wir in der Elfi und um 1? Um 1 hatten wir Probe. Das heißt, nach quasi 2 Nächten nicht geschlafen, die erste Probe war, also das… Nie wieder.
Ich war so froh, dass wir in der Elfi duschen konnten. Also die wussten ja, also die Leute von der Elfi wussten Bescheid, wie das ist. Und das war ja auch gar nicht so geplant. Es war verunfallte Planung, weil ein Flug gecancelt wurde und dann wurde eine Probe noch vorverlegt und so. Also es ist einfach sehr, sehr zu unseren Ungünsten hat sich das alles entwickelt. Und deswegen haben wir da auch in der Elfi schlafen können. Die haben
uns
im Studio
hergerichtet. Die haben das so schön gemacht. Das war so geil. Wir dachten irgendwie, oh Gott, jetzt müssen wir uns so 3 Stunden auf so Yogamatten in so einen hellen Raum legen.
Ich habe noch nicht mal mit einer Yogamatte gerechnet. Ich sah mich auf meiner Jacke da mit in der Ecke zusammengekauert.
Und dann hatten die uns einfach jeden so Matratzen hingelegt mit Decken und kleinen Nachttischlampen und Kissen.
Es war wunderschön.
Das war wirklich der Hammer. Ja.
Ja, und wir konnten dort duschen. Also es war richtig toll. Bin so in Socken, in meinen stinkenden Klamotten durch die Elfi gestratzt, um dort da unter die Dusche zu gehen. Und danach war ich wieder ein Mensch.
Ja, das Problem war, dass man schon so ein paar Leuten, bevor man geschlafen und geduscht hatte, begegnet ist. Und das war einfach nur unangenehm. Ich habe irgendwie nicht getraut, irgendjemanden anzugucken. Oder ich will gar nicht wissen, wie ich ausgesehen habe. Also ja, aber danach war es so einigermaßen… Okay.
Also ich habe da geschlafen und bin wach geworden und ich wusste nicht, wo ich bin. Ja. Ich war so richtig.
Es kommt dann noch dazu, dass man aus Island, also das ist eine Zeitumstellung von 2 Stunden und darüber hinaus diese Lichtverhältnisse, da muss man sich erstmal wieder zurück dran gewöhnen. Und also das kann einem wirklich, also die ersten Nächte waren alle, man ist irgendwie so mitten in der Nacht aufgewacht und hat gesagt, wer bin ich? Wo bin ich? Was bin ich? Genau, ja.
Aber immer noch Projekt, nicht so ganz vorbei.
Ja, tatsächlich, das dauert. Aber das Projekt in der Elfi war toll übrigens. Damit hatte ich gar nicht gerechnet.
Jetzt müssen wir mal noch sagen, was wir da eigentlich gemacht haben. Yannick.
Ja, wir haben da so Pop-Arrangements gespielt. Also es war ein Projekt, was von Jugendlichen gestaltet wurde. Also ein Konzert, was wie 8 Jugendliche aus Hamburg gestaltet
haben.
How to
Concert heißt das Projekt.
Und wir hatten damit fast gar nichts zu tun. Die haben sich, konnten sich halt aussuchen, mit welchem Ensemble sie das machen wollen. Und die haben sich netterweise uns ausgesucht, was uns sehr, sehr gefreut hat. Und ansonsten waren wir in der Planung gar nicht so involviert.
Nee, also wir haben die Jugendlichen haben wir eigentlich auch gar nicht vorher kennengelernt, aber mit den Organisatoren haben wir zweimal vorher, oder also mit denen waren wir schon in Kontakt, als es dann auch um die Musikauswahl ging, und die haben uns immer mal erzählt, was die so planen und ob das denn für uns umsetzbar ist und so. Also da waren wir schon so ein bisschen mit drin, aber wir haben jetzt diesen Arbeitsprozess mit den Jugendlichen haben wir nicht so richtig mitbekommen. Ja. Eigentlich auch ein bisschen schade, aber.
Ja, aber es war irgendwie auch mal schön, das einfach so mitmachen zu können. Ohne Verantwortung einfach mal sich berieseln zu lassen und dann zu erfahren, was da passiert. Also die Idee war, dass man den kleinen Saal der Elfi in ein Radiostudio verwandelt. Also es war eine NDR-Radiosprecherin, hat durch den Abend moderiert, und es gab so verschiedene Beiträge, die so die Stücke so ein bisschen vermittelt haben. Wir haben gespielt, eben habe ich ja schon gesagt, Pop-Arrangements. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ein Satz Scheherazade von Rimsky-Korsakow und
Charlotte Ölschläge heißt die, oder? Die Moderatorin.
Ja, genau.
Okay. Und Bach, Badinerie für Flöte, heißt es so?
Ja, ja, ja.
Und Mozart-Klarinettenkonzert, der zweite Satz. Also wir haben, der Plan von den Jugendlichen war, dass man einmal so alle Hits quer durch alle Zeiten, egal welche Genres, so in einen Abend packt. Und ich habe das Gefühl, das ist auch total gut gelungen.
Und das Publikum war dann aber auch Schülerinnen und Schüler, oder wie war das dann in den Konzerten?
Es gab
Jinx.
Es gab ein Jugendkonzert, es war ein öffentliches Konzert, wo auch normales Publikum kam, aber vor allem junge Leute, und dann eben Schulveranstaltungen am nächsten Morgen.
Und es war beides mega cool. Also die Schulveranstaltungen war die Stimmung halt super krass. Also bei der letzten Vorstellung mussten wir Zugaben spielen. Nicht sogar zwei Zugaben gespielt? Zwei Zugaben gespielt.
Am Ende wurde auch wieder schön gedanced.
Ja, also es ist so geil, wenn man die Elfi zum Tanzen bekommt, weil es ja irgendwie auch nicht dahin passt. Aber es funktioniert so gut.
Ja, ich habe ja nur die Social Media Videos gesehen, und das sah schon gut aus. Also so alle am Johlen und am Stehen. Und ja.
Aber am witzigsten jetzt so im Nachhinein finde ich tatsächlich, es gab so eine Umfrage danach, wie die Jugendlichen das fanden. Und der geilste Kommentar ist einfach mit Güss, mit unserem Oboisten. Aber ich habe es nicht so ganz verstanden. Wieso hat er jemanden erschreckt?
Ach so, naja, bei Scheherazade, beim zweiten Satz, haben wir das ja oft so gemacht, dass zwei Soli von den Bläsern, also das Fagott-Solo und das Oboen-Solo, aus dem Publikum gespielt werden. Und wahrscheinlich hat sich der Schüler davor erschreckt, so. weil plötzlich Güss hinter ihm stand und also das Licht anging, Güss steht hinter ihm und fängt da an zu spielen.
Ich dachte, weil Güss ist auch richtig abgegangen im Orchester, der hat hinten
könnte auch daran
richtig
gelegen
Party
haben, ja.
gemacht haben, und ich dachte, jemand hatte Angst vor ihm. Dann,
aber nein,
ich glaube,
Güss hat reine Liebe ausgestrahlt.
Richtig, richtig cooles Konzert, aber der Oboen-Typ hat mich erschreckt.
Ja, aber das hat, also ja, in der Elfi sowas zu machen, ist immer wieder cool. Und ich muss ja sagen, ich hasse es eigentlich, so Pop-Arrangements zu spielen, weil ich das schon, also ich weiß nicht, wie man das sonst so macht, ist es so super steif. Man ist in irgendeinem Sinfonieorchester und alle haben da gar keinen Bock drauf, und die darauf Bock haben, dürfen es nicht äußern.
Ja, aber also eigentlich ist es vor allem so, dass man diese oft sehr coolen Pop-Nummern dann so eine Version lamer, also irgendwie bisschen blöder spielt und ein bisschen steifer, und also alles das, was eigentlich gut daran ist, dann so ein bisschen verliert, und alles, was eigentlich gut an klassischer Musik ist, da halt dann auch wiederum nicht dabei ist. Deswegen, aber ich habe mir sagen lassen von euch, dass die Arrangements super gut waren.
Ja, das hat eben voll gut funktioniert. Mhm. Das war richtig cool.
Ja, und dass wir halt so, wir hatten alle irgendwie Bock da drauf, weißt du, das war so ein bisschen so Guilty Pleasure mäßig, fand ich. Einfach so, man
so im Sinne von Kitsch ist, wenn man es heimlich sozusagen eigentlich mag.
Ja, ja, aber als klassischer Musiker darf man sowas nicht cool finden, wenn man Popmusik spielt. Ach. Ja, ich weiß, aber ne, wisst ihr, was ich meine? Das ist ja schon so ein bisschen. Und wir haben das ja schon richtig lange nicht mehr gemacht. Also ich weiß gar nicht, das letzte Mal war vielleicht wirklich diese Eurovision Song Contest Convention, die wir gemacht haben, die hat auch so ultra Spaß gemacht.
Ist auch so ein legendäres Konzert, was ich nicht spielend und auch, also nur so von von den Erzählungen danach, die jahrelang noch stattgefunden haben, irgendwie so mitgekriegt habe. Weil es also auf eine Weise war dieses Eurovision, glaube ich, viel, also irgendwie auf eine Weise auch grenzwertiger, ne? Also da
ja,
war halt.
Klar, also, ja, also ich habe halt immer noch einen Ohrwurm von Corinna May, hör den Kindern einfach zu. So, das ist eigentlich kein Song, den ich gut finde.
Aber er ist im Kopf und er will.
Seit ja, jetzt 7 Jahren oder
guck,
so.
Guck, und wir kommen immer wieder zu meiner Zugfahrt zurück, weil es wurde auf jeden Fall richtig viel Schlager gehört, gesungen.
Oh,
und
Gott,
sich
was war dein Schlager-Highlight?
Ich kenne die alle nicht. Also es war auf jeden Fall. Es waren auch ganz schlimme, so obszöne Sachen dabei, so Ballermann-Hits, aber natürlich auch durch die Nacht, aber es ging dann, also es ging so durch die Bank, es ging auch Hit Me Baby One More Time und alle möglichen.
Oh, Britney Spears wäre auch gut gewesen, der Elfie übrigens. Ja.
No Angels.
Hit Me Baby One More Time wäre richtig, richtig, richtig guter Song.
Also alle Girlbands, glaube ich, kamen auch jedenfalls einmal bei meiner Zugfahrt, kam auch einmal dran.
Ja, also das habe ich auf jeden Fall gedacht. Eigentlich, wenn man so wirklich Hits quer durch die Zeit, man schafft es ja gar nicht, da so repräsentativ zu sein. Also es war sehr repräsentativ wahrscheinlich für die Jugendlichen, die das ausgewählt haben, aber es haben schon auch sehr viele Sachen irgendwie noch gefehlt.
Ja, so Hildegard von Bingen zum Beispiel.
Ja.
Was ist mit dem 12. Jahrhundert gewesen?
Ha, ja. Haben wir eingebaut gehabt.
Wirklich?
Ja.
Ja, tatsächlich, sogar Hildegard.
Wir hatten einen Jingle von Hildegard.
Ja, okay. Ist aber witzig, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum nimmt man denn Hildegard von Bingen für diesen Jingle. Aber jetzt ist der Groschen gefallen. Es ergibt ja voll Sinn.
Super.
Danke, Moritz.
Stocksteif und Brüder.
Aber dann können wir ja jetzt von der einen Insel auf die andere springen, Yannick. Also, Johanna, du hast da so einen guten Begriff dafür.
Inselhopping.
Ja, stimmt, so wollen wir unsere Folge nennen. Oh, das ist jetzt richtig lame, wenn ich von Jüst erzähle, aber ich mach's trotzdem.
Ja.
Ich hab Konzerte auf Jüst gespielt mit so einem neuen Musikensemble und da war ich anfangs auch etwas skeptisch, weil das Ensemble ist eigentlich ganz toll, heißt Ensemble Horizonte, aber die machen halt schon manchmal so Hardcore neue Musikkonzerte.
Das wollen wir jetzt vielleicht erklären, was heißt das, Hardcore? So im Metal-Bereich wüsste man jetzt vielleicht,
ja,
also in welche Richtung es geht.
Naja, einfach
oder im elektronische Musik.
Neue Musik kann ja wirklich sehr, sehr experimentell sein und das kann ja dann wirklich so reine geräuschhafte Musik sein oder sehr, für viele Leute kann das sehr verstörend sein. Und
so ganz polemisch gesagt, ist das Kunst oder kann das weg? So ein bisschen.
Ja, ja, ja. So wie wenn man jetzt durch so ein krasses Museum für neue Kunst läuft, aber diese super abstrakten Dinge, die einen sehr verstören, sind alles Musik, alles
ja.
Töne.
Mhm.
Oder auch keine Töne, sondern Geräusche. Na, wie auch immer, ich will auch überhaupt gar nicht gegen dieses Ensemble ranten, weil ich finde, die machen auch viele Sachen richtig und machen viele Dinge im Raum. Und ich hatte halt ein bisschen Skepsis, weil sonst spielt man halt so in richtigen Konzertsälen und an so etablierten Festivals. Und in dem Fall war das halt eher so just for fun auf dieser touristischen Insel, halt eben auch für die TouristInnen von dieser Insel. Und da dachte ich mir so, uiuiui, wie passt da neue Musik hin? Hat aber voll gut funktioniert, weil es waren auch wirklich eher moderatere Stücke, die aber trotzdem super anspruchsvoll waren und dazwischen wurde noch so ein bisschen Debussy gespielt. Und es war richtig, richtig toll. Aber ich hatte einen Moment auf dieser Insel, auf Föhr, weil ich habe mal wieder so richtig, richtig toll Musik gehört. Ich weiß nicht, ich frage mich immer
tolle
Musiker.
Tolle Musik gehört? Oder?
Nee, ich habe toll Musik
das
gehört.
Das Hören war das Tolle,
das
ja?
Das Hören war okay. Das Tolle, weil ich frage ja ständig MusikerInnen, ob sie überhaupt Musik hören und die meisten sagen so, ich höre eigentlich privat fast gar keine Musik. Also hier haben wir auch schon mal drüber gesprochen und ich weiß, bei euch so, Johanna, ne, du, hörst du Musik privat?
Nein.
Nein, ne? Du schon, ne?
Ich hatte eine lange Phase, wo ich nahezu nichts gehört habe, also wirklich, und inzwischen höre ich wieder richtig viel Musik. Also es ist bei mir in so Phasen. Und dann manchmal habe ich so, wie soll ich sagen, Phasen, wo ich ganz viel klassische Musik tatsächlich auch höre, weil ich irgendwie mal wieder Lust drauf hatte. Das hatte ich dann irgendwie, hatte ich auch mal jahrelang, dass ich das nur sozusagen praktiziert habe und nicht mehr wirklich gehört habe. Aber zum Beispiel in Konzerte gehe ich selten.
Ja, Konzerte finde ich auch schwierig für mich so persönlich zum Musik hören. Man muss so still sitzen und sowas. Das kann ich
ja,
nicht so gut.
Kann man nicht empfehlen, ne? Ja. Die Leute sollen einfach nicht in die Konzerte gehen.
Und sonst habe ich eigentlich früher immer.
Und das ist die Botschaft.
Ich habe das jetzt einfach mal das übergehen wir jetzt einfach mal. Ich habe früher in meiner Küche immer Musik gehört. Im Dunkeln, in meiner Küche, alleine mit Kopfhörern. Als bin ich umgezogen, jetzt habe ich ein Wohnzimmer Und das ist schwierig, da steht dann auch ein Fernseher und da steht dann Konkurrenz. Irgendwie hatte ich schon lange keinen Moment mehr, wo ich so wirklich alleine für mich so 2 Stunden lang nichts anderes gemacht habe, als Mucke zu hören. Und auf Föhr hatte ich das. Und ihr werdet mich gleich auslachen, wenn ich euch sage, was für ein Stück ich gehört habe. Aber ich habe es wirklich extrem genossen. Ich war nachts alleine am Strand. Es war ein gigantisch großer Mond, der gerade aufgegangen ist. Und ich habe mir, von Jacques Offenbach, Orpheus in der Unterwelt, von Anfang bis Schluss komplett durchgehört, ja.
Oh mein Gott. Das ist Jacques Offenbach, übrigens, Fun Fact, eigentlich ein Rheinländer, oder?
Ich hab absolut keine Ahnung.
Okay, ja.
Der
ist Kölner, der aber dann sich umbenannt hat und nach Paris.
Gar nicht so, ja.
Ich glaube, der heißt Jakob eigentlich und hat sich dann zu Jacques umbenannt. Und um halt in Paris so tun zu können, als wäre er so richtig waschecht französisch. Ist das richtig?
Geboren in Köln.
Köln.
Und Jakob, also er hieß wenigstens Offenbach, aber eigentlich ja. Jakob Offenbach, genau. Und als ich dann zu Jacques, ja, Wahnsinn.
Wow.
Inselbegabung, oder?
Inselbegabung, ja, wo wir gerade bei Inseln sind. Und aber ich muss sagen, das war toll. Also ich habe das auch nicht grundlos gehört. Ich habe auf dem Weg zum Strand habe ich einen Podcast gehört. Es gibt so, Gott, ich weiß gar nicht mehr wer, aber so ein Klassik-Podcast, der so in 10 Minuten irgendwelche Stücke erklärt. Und da war es halt irgendwie, Orpheus in der Unterwelt. Und ich habe Orpheus in der Unterwelt in meinem Studium mal gespielt. Und muss sagen, das Stück ist underrated. Auf jeden Fall. Also
man kennt ja immer nur diesen einen. Also diese eine Nummer, die
der Kokon,
den man irgendwie bei allen Neujahrskonzerten oder so, ich habe den jetzt auch vor kurzem in Neuss gespielt tatsächlich bei so einem Open Air Konzert.
Kommt gut an, alle klatschen
mit. Unglaublich gut an, aber jedes Mal, wenn ich den Titel so Orpheus in der Unterwelt, dann denke ich so, also du kannst jetzt wahrscheinlich erklären, wann kommt das überhaupt? Wie passt das überhaupt in so eine Oper, in der es um so ein Thema geht?
Es ist richtig funny. Ich bin super schlecht vorbereitet, weil es ist auch schon ein Weilchen her und ich fast alles vergessen habe. Aber es geht halt wie so oft in der Oper, geht es natürlich so um die Gesellschaft und was da so gerade passiert. Und dann ist so, in der Oper sind es dann meistens, geht es dann ja eher so um Könige und Fürsten. Mhm. Und in der Operette ist es so ein bisschen bürgerlicher. Und das Ganze dann halt eben mit einem Bezug zur Antike, deswegen halt eben Orpheus. Und es ist eigentlich ganz funny. Es ist so ein bisschen, der Humor ist vollkommen aus der Zeit gefallen. Es ist halt alles nicht mehr witzig und man versteht diese Bezüge zum echten Leben nicht mehr so wirklich. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man es so ein bisschen anpassen würde, ein bisschen modernisieren würde, dann wäre es auch noch heute funny. Also es geht um Orpheus und Eurydike. Und ich weiß nicht, ich glaube in der Antike.
In der Antike sucht er die halt und also sozusagen muss verschiedene sozusagen Hürden überspringen und Leute mit seiner Musik besänftigen, zum Beispiel den Cerberus, den Höllenhund. Und dann gibt es diese ganz tragische Szene, sozusagen das Ende der Reise, wo er dann alle überlistet hat oder alle Herzen erwärmt hat mit seiner wunderschönen Musik und dann Eurydike herausführt aus dem Hades, aus der Unterwelt. Und er darf nur eins nicht und sich umdrehen, also sozusagen sich vergewissern, dass sie auch wirklich ihm hinterherkommt und dann im letzten Moment dreht er sich doch um und das besiegelt das Schicksal, dass sie wieder zurück muss in die Unterwelt. Also ist ganz tragisch.
Warum dreht er sich rum?
Das ist die große Frage, ja, weil das ist vielleicht der menschliche Anteil, dieser Mensch, der so schön Musik machen kann, dass die Götter erweichen und sozusagen er hat dadurch eigentlich fast größere Kräfte als eine Gottheit, hat dann aber halt trotzdem diesen menschlichen, allzu menschlichen Impuls, sich doch vergewissern zu wollen. Kommt sie denn auch?
Ja, und in der Version von Offenbach ist es ein bisschen anders.
Ein bisschen anders.
Ja, weil da sind Orpheus und Eurydike sind verheiratet, aber die haben keinen Bock mehr aufeinander.
Ah, okay.
Die haben keinen Bock mehr aufeinander und Orpheus hat, glaube ich, eine Affäre mit, Eurydike hat eine Affäre mit ihrem Geigenlehrer und Orpheus hat auch irgendwie sich in jemand anderen verliebt und die haben eigentlich gar keinen Bock mehr aufeinander.
Also der Grund, warum in der Unterwelt ist, ist eigentlich völlig hinüber dann.
Dann wird sie ja, also was dann auch passiert ist, dass sie schon auch in die Unterwelt entführt wird und sie findet es dort eigentlich ganz cool Und Orpheus hat auch überhaupt keinen Bock, sie da zu retten. Aber es gibt so eine richtig, richtig geile Rolle in dieser Operette. Nämlich es gibt die Rolle der öffentlichen Meinung. So eine Altistin. Und diese Aufnahme ist grandios, weil diese Altistin, die hat so diese Empörung in der Stimme schon, weil die öffentliche Meinung sagt ihm dann so, nee, warte mal, du kannst das jetzt hier nicht so machen. Du musst da schon runter in die Unterwelt und du musst sie halt schon retten. Und dann so ganz widerwillig geht er da, macht er das und dann passiert so alles Mögliche auf dem Weg dorthin. Und wie gesagt, es ist ein bisschen funny, es ist ultra unterhaltsam, die Musik. Also wirklich, wirklich super abwechslungsreich, passiert sehr viel und nicht schlecht geschrieben. Mhm. Also es tut nicht weh, überhaupt nicht. Kann ich, also mein Musikstück der Woche wäre Orpheus in der Unterwelt.
Okay, jetzt. Yannick, du musst was auf die Liste packen. Wir haben so lange jetzt darüber gesprochen.
Ja, ich finde es super. Eigentlich wollten wir also die Folge Inselhopping nennen, aber es hat auch schon wieder von Steinchen auf Stöckchen, Stöckchen auf Steinchen Anteile. Habe ich das jetzt wieder falsch gesagt? Ja, ne?
Ja. Auf jeden Fall. Komplett, wie heißt das?
Von Stöckchen auf Steinchen, oder?
Stock, Steif und Prüde. Wir erklären Klassik.
Wir sind diesen Sommer so ein bisschen von Insel zu Insel unterwegs. Also ich finde, wir haben auch schon auf Island relativ viel über Norderney gesprochen und hat sich auch so ein bisschen so angefühlt, oder? So ein Festival auf der einen Insel und wir fahren zum nächsten Festival.
Ja, es gab auch ganz viele Leute, die Lust gekriegt haben, also von den Isländerinnen und Isländern, genau. Dann mal besuchen zu kommen.
Ja, weil es auch wirklich so gut passt, hast du schon recht mit der.
Ja.
Genau, und wir sind demnächst, also ich glaube, wenn ihr diese Folge hört, geht es wenige Tage danach schon los auf Norderney mit unserem Sea Sounds Festival.
Ja.
Ein bunter, großer Blumenstrauß.
Oh nein, Janik, das machst du nicht wirklich. Der Blumenstrauß wird bemüht.
Es sind, ich vergesse es jedes Mal, 33 Konzerte in 22 Tagen. Das steht auf dem Plakat, aber es sind 36, glaube ich.
Ja, und es wird.
Und von wann bis wann geht es, Janik?
Vom 11. August bis zum 1. September.
Das kam jetzt schlagfertig, sehr gut.
Ja, also ich beschäftige mich ja jetzt so seit einem Jahr mit diesem Programm, dass, wenn ich das jetzt nicht im Kopf wüsste.
Und hast du irgendwelche Highlights, die stattfinden, also so Konzerte, wo du dich besonders drauf freust?
Boah, gute Frage. Ja, also ich freue mich darüber, dass das ganze Orchester einmal auf der Insel ist, weil wenn man sich das jetzt so vorstellt, würde man denken, dass es die ganze Zeit so ist bei dem Festival, aber das funktioniert natürlich nicht. Es haben nicht alle immer Zeit und wir können auch nicht die ganze Zeit 20 Leute auf der Insel haben, sondern haben auch Gastspiele und GastmusikerInnen, die auch noch kommen. Aber in einer Woche ist fast das ganze Ensemble da und da spielen wir ein Orchesterkonzert mit dem blumigen Titel
Orte der Wunder und des Schwebens.
Ach, großartig, weil ich kriege den Titel immer nicht hin. So eine Art, sage ich das andere böse Wort, eine Art Wandelkonzert.
Da habe ich kein Problem mit, aber das mit dem Blumenstrauß der Melodien ist auf jeden Fall. Uiuiui.
Ja, ich bin noch im Operettenmodus, Moritz. Ja. Sieh es mir nach.
Darf man denn schon spoilern, wo es am Schluss von dem Konzert hingeht?
Sag es bitte unbedingt.
Okay, also der Abschluss des Konzertes findet im Badehaus statt und das haben wir letztes Jahr auch schon mal gemacht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Riesen-Highlight des Festivals, wenn man dann da in solchen Gewässern schwebt und drumherum Musik hört.
Ja, und also ich erinnere mich, Janik, letztes Jahr haben wir Quartett gespielt und zwar für diesen Außenbereich. Das war auch richtig intim, das fand ich ganz toll.
Es ist einfach so witzig, wenn du da am Spielen bist und diese wirklich wunderschöne, intensive, aber auch ziemlich zarte Musik spielst und dann schwimmt so jemand an dir vorbei.
Ach so.
Ja. Aber das hat diese Leichtigkeit einfach. Weil, also es ist schon, das hat mich irgendwie abgeholt, auf jeden Fall.
Ja, und die Leute erst, ja.
Ja.
Genau, und das Konzert startet mit einem Orchesterteil, wo wir alle zusammen irgendwie auch ganz tolle Musik von Nadja und Lilly Boulanger spielen, Arrangements. Und dann teilen wir uns auf in verschiedene Ensembles und alle können sozusagen von einem Ensemble zum nächsten wandeln.
Und am Ende trifft man sich in der Badehose.
In der Badehose.
Ja, da trifft man sich in der Badehose. Also in Badehose.
In Badehose.
Ja. Nicht in einer, meinst du, Janik? Ja, okay.
Habt ihr denn auch Highlights auf Norderney? Genau.
Also für mich ist auf jeden Fall ein Highlight, dass wir ein neues Kinderkonzert spielen werden, Momo. Das wird, glaube ich, auch richtig cool. Wir arbeiten dort mit der Grundschule zusammen, auch schon seit einigen Jahren. Und auch dieses Jahr wieder werden die den Raum, also die Kulisse, in dem das Konzert stattfindet, gestalten. Und sind da jetzt, glaube ich, fangen demnächst schon an, nach ihren Sommerferien richtig eifrig zu basteln und zu bauen. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall auch eine richtig schöne Atmosphäre. Und genau, da spielt ein Quartett von uns, Klarinette, Geige, Cello und Klavier. Und eine Schauspielerin ist dabei. Es wird, glaube ich, sehr schön.
Ja, das ist ja das Tolle an Norderney, dass wir uns da so ein bisschen ausprobieren können und neue Konzerte einfach, weiß ich nicht, da auf dieser schönen Insel entwickeln können. Das finde ich cool, dass das jedes Jahr so ein bisschen stattfindet. Und ja, ist ein gutes Beispiel. Ist dein Highlight, Moritz?
Oh, ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, weil Johanna sollte das eigentlich auch spielen, aber hat jetzt doch keine Zeit und deswegen ist es so ein bisschen mit einem weinen Auge besetzt, aber wir spielen Souvenir de Florence, ein ganz tolles Stück von ein Sextett von Tschaikowski und das ist einfach so ein tolles Kammermusikwerk, auf das ich mich sehr freue. Ich überlege gerade, in welchem Rahmen wir das spielen. Janik, du weißt es
zweimal. Einmal beim Picknickkonzert, also wirklich so auf der grünen Wiese mitten auf dem Kurplatz von Norderney mit Picknickdecken drumherum. Und dann einmal als Kammermusikkonzert im großen Saal, der super schön ist. Mhm. Und ganz, ganz schön klingt auch.
Ja, darauf freue ich mich.
Also noch könnt ihr euch in den Zug setzen nach Norderney. Ja. Zum Beispiel aus Hannover sind es nur 4,5 Stunden Fahrt. Also wenn ihr das jetzt hört, wir sehen uns auf der Insel. So, könnt ihr auch
auf jeden Fall jetzt schon inselreif, merke ich. Wir so über sowohl über Island als auch Jüst als auch jetzt Norderney sprechen. Ja.
Ab auf die nächste Insel.
Ich glaube, es ist ja auch jetzt, wenn das ausgeschaltet wird, dann richtig so August, ne? Dann totales immer noch Urlaubsmonat und Urlaubswetter.
Also, wir hoffen, euch auf Norderney zu sehen. Ansonsten schaltet wieder ein, hört uns wieder zu bei der nächsten Folge Stocksteif. Folgt dem Orchester im Treppenhaus auf Instagram und Facebook. Eine Mail an podcast@treppenhausorchester.de und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.